Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Lorenz ist dabei und wir wollen über den Senior Bowl und den East-West Shrine Bowl reden. Der, ja, wichtige erste Schritt in Richtung NFL Draft 2024. Viel Spaß dabei. Moin Lorenz.
Ja, moin Philipp, wie sieht's aus?
Ja, du, mir geht's wunderbar. Diese footballfreie Woche oder sagen wir mal NFL-freie Woche, weil den Pro Bowl zähle ich nun wirklich nicht, habe ich doch jetzt mal genutzt, um mich wieder ein bisschen mehr mit dem Draft zu beschäftigen und das macht immer ganz viel Spaß.
Ja, das ist schön. Ich habe leider durch die Absage des NFLPA Bowls dieses Jahr im Ende Januar keine Kalifornien-Sonne genießen können. Das ist sehr schade, aber ansonsten geht es mir auch gut.
Sieht auch recht blass aus, ja.
Ja, muss man sagen. Vielleicht mal ins Sonnenstudio gehen, aber naja, nee. Ist nicht so mein Ding. Nein, genau. Es ist schön, dass jetzt wirklich Draft-Season ist. Also meine 49ers stehen zwar im Super Bowl, war ein ganz schöner NFC-Championship, aber man schielt ja sowieso mit einem Auge das ganze Jahr auf den Draft und dieses Jahr mit anderthalb und das halbe Auge guckt noch für mich auf den Super Bowl, weil halt die 49ers drinstehen. Aber ja, Draft Season ist da und das heißt ja auch immer, the draft starts in Mobile. Vielleicht ist es nicht ganz so, aber so ungefähr ist es schon. Deswegen heute Senior Bowl.
Doch, auf jeden Fall. Also für jeden, der jetzt gerade zuhört oder die jetzt gerade zuhört, jede, die jetzt gerade zuhört, wenn ihr am Wochenende Football schauen wollt, natürlich verbieten wir euch nicht, den Pro Bowl zu schauen, aber das eindeutig spektakulärere und wichtigere Spiel aus Sicht der National Football League und überhaupt die ganze Woche jetzt schon, findet eben in Mobile statt, in Alabama. Dort findet der Senior Bowl statt. Das Spiel wird übertragen am Samstag mittags. Das müsste 19 Uhr unserer Zeit sein. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sage. Es ist auf jeden Fall 12 Uhr Ortszeit. Findet das Spiel statt. Das müsste nach unserer Zeit dann 19 Uhr sein. Alabama sind, glaube ich, 7 Stunden. Ja, schaut es euch an. Wird meines Wissens auch immer übertragen. Also ja,
NFL Network. Es sind auch die Trainings. Network. Also auch, wenn ihr abends einfach rumsitzt und sonst nichts zu gucken findet. Gut, jetzt ist leider rum, weil freitags ist kein Training mehr. Aber konnte man auch die Tage immer NFL Network Coverage des Senior Bowls verfolgen.
Ja, nehmt das auf jeden Fall mit. Sind super viele wichtige, interessante Spieler dabei insgesamt und wir sprechen jetzt auch hier über den East-West Shrine Bowl, sind das über 200 Talente, die sich für den Draft bewerben und gemessen daran, was nachher beim Combine rumläuft und wie viele Spieler am Ende gedraftet werden und was in dieser Woche alles so passiert, ist es halt einfach eine sehr, sehr wichtige Woche für den Prozess, für jeden Spieler. Es finden neben den Trainings, neben den Drills, finden eben auch noch die Interviews statt. Teams haben die Möglichkeit, nochmal persönlich mit den Spielern zu sprechen. Es gibt so die erste Media Appearance, das heißt, es gibt so das erste Mal, dass Spieler einfach mal gespotlightet werden von Medien, Quarterbacks, die nach dem Training sagen müssen, was sie denn heute so alles gemacht haben und wie sie es da erlebt haben, so wie sie es halt später in ihren NFL-Routinen halt auch machen werden, wo Pressekonferenzen eigentlich nach jedem Training vor oder sogar davor stattfinden. Das handhaben ja Teams verschieden. Ich möchte dich gleich als erstes fragen, weil wir haben in der Vergangenheit haben wir eigentlich nicht über den East-West Shrine Bowl gesprochen und seit letztem Jahr machen wir das. Warum tun wir das? Warum ist dieser Bowl möglicherweise relevanter geworden, als das in der Vergangenheit der Fall war? Versuch das mal einzuordnen.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung mit College All-Star Games. Damals mit dem NFLPA Bowl gearbeitet, der so ein bisschen der dritte im Bunde war. Und ja, beim East-West Shrine Bowl, das war lange Zeit die klare Nummer zwei zum Senior Bowl. Und im Senior Bowl, die haben dann gewisse Dinge gemacht, die dem League Office jetzt nicht so hundertprozentig, also jetzt geht's um die NFL, gefallen haben. Aber man, das Senior Bowl konnte dann immer sagen, naja, wir sind das beste Game und die besten Spieler kommen zu uns. Und dann hat sich irgendwann die NFL gedacht, wir haben sowieso so viel Geld, wir helfen jetzt diesem East-West Shrine Bowl mal ein bisschen und dann machen wir den zum besten All-Star-Game und die können uns dann, und dann kann uns der Senior Bowl irgendwie unsere zwei, drei Kleinigkeiten, die uns da nicht gepasst haben, nicht mehr streitig machen, wie auch immer. Ich muss jetzt wirklich sagen, letztes Jahr hat man nochmal so einen Spieler wie Zay Flowers da hinbekommen zum Shrine Bowl. Es gab auch ein paar andere Namen, aber der war wirklich der Top-Name. Dieses Jahr, trotz dem, dass die NFL es wirklich auch kleineren All-Star-Games schwieriger gemacht hat mit ihren Regeln, trotzdem, dass Underclassmen es jetzt erlaubt sind, zu den All-Star-Games zu kommen, was sicherlich nichts war, was für den Senior Bowl gemacht wurde. Auch wenn man da mal Jim Nagy hört, die freuen sich jetzt, wenn der ein oder andere Underclassman kommt, aber deren Game und deren Scouting und ganze Operation war darauf aufgebaut, eben die besten Senior zu holen. Und trotzdem muss ich wirklich sagen, wenn ich mir dieses Shrine Bowl Roster anschaue, kann man so ein bisschen sagen, die Mission ist fehlgeschlagen. Also man muss dazu sagen, dass jetzt durch NIL und so weiter und so fort viele, viele Spieler zurück ans College gehen und die Klasse vor allem so ab fünfter Runde wirklich absolut wegbricht. Viele Spieler, die eine Third-Round-Grade bekommen oder die eine Day-3-Grade vom Committee bekommen haben und nochmal die Chance hatten, zurückzukommen, haben das gemacht. Und auch Underclassmen, die sonst in anderen Jahren vielleicht in den Draft gegangen wären, haben jetzt gesagt, oh, ich transfer nochmal zu Ohio State oder wo auch immer hin, wo es dieses Jahr eben das viel NIL-Geld gab. Und ja, dieses Shrine Bowl-Roster ist, ich weiß nicht, vielleicht muss man sich jetzt da auch mal Gedanken machen, ob diese Challenge, die man dem Senior Bowl da machen wollte, gescheitert ist oder ob es vielleicht anders möglich ist oder vielleicht doch gar nicht so wichtig war. Aber ja, der Shrine Bowl in den letzten Jahren immer mal wieder für Aufsehen erregt, auch innerhalb der NFL- und All-Star-Game-Szene. Und jetzt dieses Jahr muss ich wirklich als Outsider jetzt, der von außen drauf guckt, sagen, boah, das Roster, da gibt's nicht viele Namen, wo ich sage, das ist sehr, sehr gut.
Manchmal belebt die Konkurrenz ja auch das Geschäft, finde ich. Und ich glaube, das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass Jim Nagy vorher nicht schon einen herausragenden Job gemacht hat. Aber so ein leichter Pieks von hinten in den Po, der schadet nicht, ne? Dass du einfach nochmal so, okay, Leute, da sitzt uns Konkurrenz im Nacken, die schläft nicht, die haben auch Kohle jetzt im Background. Wir müssen weiter mit Qualität punkten, wir dürfen da nicht müde werden. Und das machen wir natürlich. Und dementsprechend ist das Roster vom Senior Bowl auch, du sagst es schon, obwohl diese Draftklasse wirklich dünner ist als die Jahre davor. Ich habe das im Vorfeld zu dir gesagt. Normalerweise habe ich zu diesem Zeitpunkt, habe ich so vor Combine rund um Senior Bowl, habe ich so 170, 180 Spieler, habe ich bei mir in der Mappe gerade. Nachdem ich streichen musste, habe ich noch 140. Also, das ist halt echt krass. Und das werden die Teams, wenn wir, und du hast mir da ja schon zugestimmt, wenn wir das schon checken, dann werden die Teams das erst recht checken. Und ich bin gespannt, was das auch für die Free Agency, für die sogenannte zweite Runde, die man normalerweise hat in der Free Agency, wo halt die Spieler, die halt nicht sofort gesnackt werden, weil das einmal die Stars sind, die da, hast ja immer so zwei, drei Spieler, hast du ja wirklich, die wirklich klasse sind, auch in der Free Agency, aber dann dahinter hast du halt so einen ganzen Pool an Veteran-Startern, ne? Und ich bin gespannt, wie die NFL dieses Jahr in dieser Phase agiert, denn ich glaube, die müssen diesmal die Roster voller haben, bevor das in den Draft geht, als sie das in der Vergangenheit getan haben, denn einige Teams werden sicher auch versuchen, mit Late-Round-Picks wegzutraden, da eher Deals zu machen für Veterans, was wir in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen haben, dass so 6-7-Runden-Picks weggegangen sind für Spieler, die du, ja, wo du eigentlich weißt, so, hey, das kann sogar sein, dass der am Ende der Camps rausgeschmissen wird, dass wir den dann sogar so kriegen und da so sicherst du dir halt die Rechte, weil der Wert dieser Picks ist einfach dieses Jahr nicht da. Also Sicherlich wirst du wieder so ein paar Gambles setzen, du wirst wieder was riskieren und probieren mit Small Schoolern, mit ein paar Sleepern, aber im Endeffekt weißt du, die Dichte ist einfach nicht mehr da, dass wir am Ende auf dem Big Board noch viele Namen stehen haben, wenn wir in Runde 6, 7 dran sind. Vielleicht ist die Liste sogar leer, praktisch, ne? Also wir haben dann wirklich nur noch so Leute, die wir eigentlich als Undrafted Free Agent holen wollten, die wir dann jetzt aber schon eben per Draftpick holen müssen. Ja, also da bin ich sehr gespannt, wie die NFL die nächsten Wochen damit verfahren wird, denn sie werden das merken. Ja, East-West Shrine Bowl, ich gebe dir recht, ich muss auch sagen, es gibt nur eine Position, die ich in der Spitze besser besetzt finde als die des Senior Bowls. Also bei den Running Backs bin ich tatsächlich ein Freund gewesen von dem, was ich vom East-West Shrine Bowl mitbekommen habe. Das ist jetzt aber auch nicht das Herausragende, muss man sagen, dass die Running Backs etwas namhafter sind. Ansonsten fällt das wirklich ab. Bin aber jetzt erstmal gespannt auf ein paar Leute, die dir aufgefallen sind. Du hast, ich weiß gar nicht, hast du es gerade gesagt, Zay Flowers war letztes Jahr ja das große Highlight des East-West Shrine Bowls. Also es ist nicht so, dass da keine Talente schlummern, die was können. Daniel Mooney war es damals bei euch beim NFLPA Collegiate Bowl. Also auch die kleineren Bowl-Games bekommen eine Wertschätzung der National Football League und die Gewinner dort sind eben auch oft Spieler, die dann nicht nur früher gedraftet werden als erwartet, sondern die am Ende eben auch wirklich in der NFL was zeigen.
Ja, genau. Es sind tatsächlich diesmal auch wirklich die Small Schooler. Ich habe mir drei Namen notiert beim Shrine Bowl, bei dem ich anders als für ein Senior Bowl beim Senior Bowl bin ich, weil ich damals mal akkreditiert war, immer noch in dem E-Mail-Verteiler drin, in dem man so einen Login kriegt für das Practice Tape. Hab da tatsächlich auch zumindest das vom Dienstag mehr anschauen können. Hab's jetzt beim Shrine Bowl nicht. Trotzdem sind mir drei Namen aufgefallen und für mich der absolute Standout Nummer 1 ist Northern Iowa Defensive Tackle Christian Boyd gewesen. Den beobachte ich schon länger, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch mit unserer Consulting-Firma RPM Data haben wir den letztes Jahr, also 2022er Saison, einem unserer Agents empfohlen, die ihn dann tatsächlich auch gesigned haben. Also deswegen ganz coole Story. Aber den haben wir damals so ein bisschen als Priority Free Agent. Der Junge ist einfach ein absolutes Kraftpaket. Der ist sehr, sehr physisch. Aber was der seitdem gemacht hat im Strength and Conditioning, was auch einfach seine Athletik angeht, was auch seine Technik angeht, wie refined er jetzt ist und diese Physis halt trotzdem immer noch hat und diese Power, sein absoluter Go-To-Move war dieser Push-Pull-Move, den in den One-on-Ones und auch in sonstigen Drills halt keiner blocken konnte. Aber dazu brauchst du auch diese gewisse Athletik, die Christian Boyd halt mittlerweile mitbringt. Und ich glaube, er hat sich wirklich als, sicher, die Klasse ist eher schwach, aber er hat sich wirklich als Draftpick jetzt etabliert und für mich der absolute Riser und der absolute Standout vom Shrine Bowl, muss ich sagen.
Gut, wir werfen uns ja so ein bisschen den Ball zu. Ich mache dann jetzt an der Stelle mal meine beiden Running Backs, die ich nennen möchte. Und zwar, ja, man mag es kaum glauben, vor 3 Jahren hat Frank Gore seine Karriere beendet. Jetzt ist sein Sohn bereits dabei, in die NFL zu gehen. Also es ist völlig irre. Frank Gore Jr., Southern Miss, war beim East-West Shrine Bowl, lockt natürlich auch alleine durch den Namen. Und das macht auch was im Draft. Also Teams beschäftigen sich alleine deshalb natürlich mit ihm. Da hat er einfach einen Vorteil. Aber man muss auch sagen, er hat bewiesen, dass er vielleicht nicht unbedingt der explosivste oder kräftigste Running Back dieser Klasse ist, aber dass er insgesamt halt einfach Plays macht. Er hat im Game beim East-West Shrine Bowl hat er über 14 Yards pro Lauf hingelegt und einen Touchdown gemacht. Da, wo dann auch getackelt werden darf, das machst du halt nicht mal eben so. Er hat auch seine Qualitäten als Receiver nochmal während der Trainings zeigen dürfen und im Blocking, das ist halt wichtig. Und insgesamt hat er sich als All-Purpose-Back hervorgetan, als jemand, den du ins Auge fasst, wenn es darum geht, zu den Profis zu wechseln. Und man hat sich davon überzeugt, dass er nicht der Sohn eines NFL-Profis ist, der mit einem goldenen Löffel im Mund geboren ist, sondern der Sohn eines NFL-Profis, der ein ähnliches Mindset wie der Vater mitbringt. Also die Interviews hat er echt gerockt und hat nochmal gezeigt, dass der Junge zwischen den Ohren wirklich ein Footballspieler ist und eben nicht einfach nur von diesem Namen her profitiert. Hat ja auch an der Southern Miss gespielt, obwohl er vielleicht schon alleine durch den Namen namhaftere Angebote hatte, sich dort aber eben auch wirklich festgespielt hat und viele Raps gezeigt hat. Also Frank Gore ist einer. Möchtest du was zu ihm sagen?
Ja, und jeder, der den Vater kennt, glaube ich, entweder spielen sehen hat oder sonst verfolgt hat, den sollte das auch, glaube ich, nicht wundern. Also, ja.
Und ein zweiter Riser, den wir eigentlich jedes Jahr mittlerweile verbuchen können, das ist Blake Watson von Memphis. Irgendwie ist in Memphis jedes Jahr ein underrated Running Back, der am Ende in der NFL eine Rolle spielt. Also wir haben in den letzten Jahren Darrell Henderson, Kenneth Gainwell, Antonio Gibson, Tony Pollard gehabt. Und für mich halt ein Spieler, Blake Watson, der auch beim East-West Shrine Bowl gezeigt hat, welche Vielseitigkeit er mitbringt, der jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Saisons in zwei verschiedenen Teams gezeigt hat, dass er sehr produktiv sein kann, obwohl er jetzt nicht unbedingt an den namhaftesten, größten Schulen gespielt hat. Und für mich macht er den Anschein, dass er eben auch diese Rotationsrolle kriegen könnte in einem Backfield, also auch genauso wie die anderen, die wir gerade genannt haben. Ich finde, auch ein Pollard hat das dieses Jahr nicht bewiesen, dass er einfach ein Backfield tragen kann, wenn er dann doch endgültig die Hauptrolle kriegt. Aber in dieser Rotationsrolle, in diesem gemischten Backfield, wo du eben situative Spieler brauchst, da dürfte Blake Watson in der NFL auch wieder eine Rolle spielen. Also gerade für die, ja, vielleicht auch im Fantasy-Football mal auf so ein paar Namen schauen, ist das sicherlich ein Spieler, den man auch Richtung Combine nochmal im Blick halten sollte.
Ja, dann mache ich noch mit meinen zwei weiter. Ich habe mir noch den South Dakota State Guard/Center Mason McCormick aufgeschrieben. Wir hatten gerade Northern Iowa, Christian Boyd. Die beiden hatten tatsächlich auch Matchups gegeneinander im College, was sehr cool ist. Ja, Mason McCormick hat tatsächlich im College auch schon Tackle gespielt, ist in der NFL aber ein ganz klarer Guard. Ein physischer O-Liner, also wenn jemand an Midwest, South Dakota State irgendwie denkt, früher war es immer North Dakota State, die so diese physischen Offense-Liner hatten. Das ist jetzt tatsächlich, dieses Jahr haben die wen? Ich habe jetzt gerade keinen im Kopf.
Deswegen tatsächlich habe ich dieses Jahr auch von der North Dakota State niemanden für die Offensive Line.
Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass dieses Jahr hat das halt mal South Dakota State übernommen. Ja, und Mason McCormick ist ein physischer O-Liner, der halt technisch auch sehr, sehr solide ist und glaube ich auch, ja, einfach typisch Dakotas, typisch Midwest. Und da wird es auch gewisse Offenses geben, die ihn, wie gesagt, wir haben eben darüber gesprochen, wie dünn der Draft ist, wahrscheinlich am frühen dritten Tag schon sehen werden. Und dann haben wir es ja in den letzten.
Entschuldigung, ich habe nicht die Hand gehoben.
ja, und wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, dass Quarterbacks tatsächlich vielleicht auch der Brock Purdy-Nummer geschuldet, in Anführungszeichen, am dritten Tag sehr, sehr viel gedraftet wurden. Wir hatten letztes Jahr diesen Run in der vierten Runde, unter anderem Sean
Kiefer. War Brock Purdy nicht auch beim East-West?
Brock Purdy war auch beim East-West, ja. Vor zwei Jahren. Auf jeden Fall dieses Jahr so ein Quarterback, der vielleicht auch dahingehend gedraftet werden könnte, ist Western Kentucky Quarterback Austin Reed, der nachdem Bailey Zappi da weg ist, dahin transferiert ist, weil er halt auch wie Bailey Zappi gerne mal die Nation in Passing Yards anführen wollte. War da auch sehr, sehr produktiv mit seinem Receiver Malachi Corley, über den wir gleich nochmal sprechen werden und müssen. Austin Reed, ich habe so ein bisschen die Vergleiche gesehen vom East-West Shrine Bowl zu Aiden O'Connell, der ja da war. Vielleicht ist das jetzt schon ein bisschen arg und ein bisschen viel, weil Aiden O'Connell ja tatsächlich NFL-Spiele gestartet hat dieses Jahr. Aber so ein Kaliber Quarterback, Pocket Passer, nicht der allerbeste Arm, aber ein solider Arm, sehr, sehr accurate und hat halt einfach schon sehr, sehr viele Pässe im College geworfen, weil, wie gesagt, wer diese Western Kentucky Offense gesehen hat, der weiß, die sind kreativ und die werfen den Ball 50 Mal im Spiel. Und Austin Reed, glaube ich, ein Quarterback, der durchaus Chancen darauf hat, gedraftet zu werden. Ich habe ja auch so meine Kontakte zu Western Kentucky und
ich wollte gerade sagen, Lorenz wird dafür bezahlt, Hilltoppers zu hypen.
Genau, werde ich tatsächlich. Und ein großer Grund, warum der damals auch dahin transferiert, das ist einfach, weil der charakterlich auch super ist. Und das wird auch NFL-Teams mit Sicherheit überzeugen, weil wir haben es ja schon öfter mal gehabt, wo sich Leute gefragt haben, wie ist dieser Typ jetzt seit 10 Jahren Backup in der NFL? Und für viele ist es halt auch das, was man im Quarterback-Room macht, und nicht unbedingt auf dem Feld, was im Endeffekt wichtig und entscheidend ist und was man an Football-IQ und Arbeitsmoral und so weiter und so fort mitbringt. Und ich glaube, da ist Austin Reed auch sehr, sehr gut aufgestellt.
Unbedingt. Ja, jetzt haben wir fünf Gewinner, wenn du so willst, des East-West Shrine Bowls genannt. Ich weigere mich halt auch immer, über Verlierer von so einer Veranstaltung zu sprechen, weil alleine, dass du eine Einladung bekommen hast und dich präsentieren kannst, ist in der Regel ja schon ein Gewinn gegenüber allen Spielern, die das halt nicht bekommen haben, ne?
Wir sagen das ja jedes Jahr, aber es ist wieder an der Zeit, das zu sagen. So eine All-Star-Game-Woche ist für Spieler unglaublich anstrengend. Also ihr seht ja immer die Tweets von irgendwelchen Beatwritern, die dann sagen, hey, der und der Spieler hat sich schon mit unserem Team getroffen. Jeder Spieler im Normalfall trifft sich mit jedem Team. Das heißt, du hast 32 Interviews à 15 Minuten in dieser Woche gepackt. Du musst ein Playbook lernen, wo du gut schon vorher das schon bekommst und so weiter und so fort. Du hast eine komplett neue Gruppe an Spielern, mit denen du arbeitest. Stellt euch das mal vor, als Quarterback oder als Offensive Lineman mit komplett neuen Teammates, mit komplett neuen Wide Receivern, zu denen man wirft. Die ganze NFL-Welt ist da, also das ist nicht übertrieben. Vor allem in Mobile, da gehst du in eine Bar und siehst Mike Tomlin und in der nächsten sitzt, keine Ahnung, jetzt aus meiner Erfahrung, der komplette Coaching-Staff. Also diese Woche ist Stress pur. Und ja, wie du schon sagst, da jetzt einen Loser rauszuziehen oder so, da tue ich mich auch immer schwer. Mit Sicherheit gab es auch den ein oder anderen Tweet, wo ich mir dann so gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich kein guter Rap oder sowas. Aber diese Woche dahin zu gehen, das ist Stress pur, das ist sehr, sehr anstrengend. Und mit Sicherheit helfen sich da viele nicht. Und da wird auch schon viel ausgesondert, auch über den Interviewprozess. Ein bisschen ähnlich wie in der Combine. Aber jetzt hier, ja, Loser rauszuziehen, finde ich es auch nicht angebracht. Weil diese Leistung, so eine Woche durchzuspielen, schon auch anzuerkennen ist einfach.
Genau, es gab in aller seltenen Fällen habe ich davon Gebrauch gemacht, wenn ich wirklich richtig, richtig schlechte Sachen gehört habe. Wenn du halt auch in Raps Spieler hattest, die Körpersprache komplett vermissen lassen haben oder so, ne? Wo du wirklich so dachtest, so, ist der überhaupt gerade bereit, hier zu sein? Oder wo ist der mit seinen Gedanken? Dann habe ich das schon erwähnt, aber da ist mir dieses Mal wirklich niemand bei beiden Bowl-Games nicht negativ herausgestochen. Und klar verlierst du halt auch Raps. Und gerade bei One-on-One-Drills, über die wir gleich vielleicht noch reden werden, da hast du halt als Cornerback oder als ein Offensive Lineman gegen einen Bull Rush in einem Drill, ja sorry, du musst zwangsläufig diesen Drill halt irgendwann verlieren, wenn halt ein Gegner dich linear wegblockt und der einfach praktisch das ganze Feld hat, um irgendwann an dir vorbeizukommen. Du kannst da gar nicht anders gegen arbeiten, also nur um das mal einzuordnen.
Und das wissen natürlich auch die Scouts. Also es gibt gewisse Drills, als im Wide Receiver DB One-on-One ist, das sollte der Wide Receiver 9 von 10 Mal gewinnen. Dasselbe natürlich D-Line gegen O-Line. Deswegen sind ja auch immer die Raps, wo dann mal der gewinnt, der den Rap nicht gewinnen sollte, immer die dann auch bei Leuten, die wissen, was sie sich anschauen, auf den sozialen Medien oder in den Artikeln oder so landen. Weil wenn ein Corner es schafft, mit diesem ganzen Space einen Receiver zu covern, der nun mal einer der besten Seniors im Land ist, dann ist das wirklich ein sehr guter Rap. Und der Receiver sollte wirklich die Raps gewinnen. Deswegen gibt's natürlich trotzdem auch da wieder, es gibt auch die Line-Raps, wo sie im Endeffekt den Block schlagen, aber es trotzdem jetzt kein super toller Rap ist, wo sich nachher jeder Scout 3+ auf seinen neben den Spieler schreibt. Aber ja, das ist nochmal ein ganz anderes Umfeld auch, in dem man scoutet, als als wenn das jetzt ein Training ist, was man besucht oder sich Tape anschaut.
Genau, und Scouting läuft sowieso so ab, also du versuchst natürlich auch immer die Peaks, du versuchst immer auch das, was ein Spieler halt besonders gut macht, herauszunehmen und zu gucken, okay, wenn du jetzt eine Situation hast, in der ein Cornerback eben den One-on-One-Drill trotzdem dominiert, im vollen Speed und gegen harte Route-Cuts, ne, dann ist das halt, was du dir für den Cornerback notierst. Das ist jetzt aber nicht zwingend dann sofort der Malus des Wide Receivers, dass er das nicht hingekriegt hat, sondern das kann verschiedene Gründe haben. Du notierst dir vor allem erstmal, wow, das hat er verdammt gut gemacht.
Und tatsächlich sehr interessant. Wir haben gerade über den Stress, den die Spieler haben, aber die Scouts ja auch. Erstens mal sind das die Interviews mit allen Spielern führen. Also jedes Team möchte eigentlich nach diesen Events sich mit jedem Spieler einmal 10 bis 15 Minuten, manchmal dauert es auch länger, ich habe das schon erlebt, hingesetzt haben. Und es wird für jeden Spieler auch einen Report zu diesem All-Star-Game geben. Also zum Beispiel bei den 49ers, wenn ein gewisser Scout die DBs assigned bekommt, dann wird der zu jedem dieser DBs auf dem Roster einen Scouting-Report nur vom Senior Bowl oder nur vom Shrine Bowl oder früher war es nur vom NFLPA Bowl schreiben. Und ja, auch das ist sehr, 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 sehr arbeitsaufwendig, vor allem, wenn man dann 3, 4 dieser Bowls hintereinander hat. Genau, also das ist nochmal sehr interessant. Das heißt, wenn man dann GM ist oder ein Director of Player Personnel, bekommst du diesen Report. Du hast einen Report von einem Visit von einem Scout, der im Sommer da war. Du hast meistens noch einen Report vom Fall, von der Saison. Und dann bekommst du halt auch noch den All-Star-Game-Report. Also die sind alle in der Datenbank plus noch mehr. Also ich habe schon gehört, für manche Spieler sind 5, 6 Reports dann in der Datenbank, die man dann natürlich auch alle ausdiskutieren muss.
Yo, wenn wir jetzt auf den Senior Bowl gehen, also ich glaube, ich komme jetzt auf mehr als 2, 3 Gewinner. Wir werden auf jeden Fall auch ein paar mehr Spieler jetzt besprechen, denke ich mal. Ich würde an der Stelle, weil ich nicht weiß, ich stelle da mal die Frage, hast du Quarterbacks unter den Gewinnern?
Nee. Tatsächlich keinen Quarterback.
Gut, dann werde ich aber einen zumindest nennen, weil also zum einen muss man halt immer sagen, Quarterback spielen in den Drills im Training ist immer sehr schwierig. Du hast gerade schon gesagt, überhaupt erstmal das Zusammenspiel zu finden mit den Wide Receivers, mit der Offensive Line, alles, was dazugehört, ist halt super schwer. Das neue Playbook, da überhaupt irgendwie gut auszusehen, ist halt echt eine Herausforderung. Was mir aber aufgefallen ist, ist Folgendes. Erstmal haben wir eine bessere Quarterback-Gruppe als letztes Jahr da, wo Hendon Hooker vielleicht der einzige Lichtblick war und der hat nicht mal auf dem Feld gestanden, weil der verletzt war, sondern der war einfach nur gut in den, der hat ja auf jeden Fall die Interviews sehr gerockt, wie man gehört hat, aber mehr hat man dann eben auch nicht gesehen von ihm und danach kam halt auch nicht mehr viel. Das ist diesmal anders und obwohl die Klasse besser ist mit Bo Nix, mit Pratt, mit Spencer Rattler, muss ich sagen, zumindest rein vom Armtalent, wenn du siehst, welche Würfe dieser Spieler macht, war Michael Penix wieder in der Form, wie man ihn eben bereits am College gesehen hat. Weiterhin bleibt das Fragezeichen, wie geht er mit Druck um? Das haben wir auch im National Championship Game gesehen. Das ist ein Kriterium, was er halt weiterhin erfüllen muss. Aber wenn Michael Penix aus einer sauberen Pocket arbeiten kann, ist er ein sehr genauer, sauberer und sicherer Thrower überall auf dem Feld. Und das hat er halt natürlich beim Senior Bowl auch wieder gezeigt. Und ich bin gespannt, wie er das morgen macht. Denn auch dort gibt es ja keine Stunts und solche Sachen. Also es gibt schon ein paar Reglementierungen. Es gibt keine Blitzes. Das heißt, er hat wahrscheinlich eine sichere Pocket, aus der er spielen kann. Und ich sag mal so, Dak Prescott und Daniel Jones hatten einen guten Auftritt beim Senior Bowl auch schon einen ordentlichen Push gegeben. Den braucht er aufgrund der Medical Reports, die demnächst noch anstehen. Aber er könnte natürlich mit einer guten Performance morgen ordentlich Rückenwind dafür kriegen. Ne? Ich möchte das zumindest schon mal erwähnt haben, dass wir uns nicht wundern, dass jetzt nach der Senior Bowl Woche in Mock Drafts Michael Penix plötzlich in der ersten Runde steht.
Genau, also das Spiel ist Samstag, für alle, die es jetzt Samstag, hattest du aber eben gesagt.
Hatte ich.
Hat, hast du gesagt, sehr gut, wir nehmen nur Freitag Freitag auf. Ja, auf jeden Fall. Michael Penix hat ja auch mit seinen fast 10,5 Inch Händen schon das Weigh-In unter den Quarterbacks so ein bisschen gewonnen. Und da brauchst du dann auch keinen wundern, warum er diese Kontrolle über den Football hat, wenn er ihn wirft. Also ganz spannendes Prospect. Ich bin wirklich mal gespannt, wo Michael Penix gedraftet wird, weil es so viele Fragezeichen für mich gibt. Einmal kann sein Spielstil für eine Offense gegebenenfalls super sein und für eine andere, wo man dann sagt, boah, der kann bei uns überhaupt nicht spielen, weil es diese Touch-Pass-Elemente und so weiter und so fort braucht. Und dann gibt's natürlich noch die Medicals, wo ein Fragezeichen sind. Aber ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass es gewisse Coaches gibt und gewisse Systeme, für die Michael Penix halt sehr, sehr gut passt. Aber ich lasse mich da wirklich auch so ein bisschen überraschen, weil ich auch teilweise, was man hört, die einen sagen, die Medicals sind gut, dann hört man wieder, boah, mit den Medicals kannst du den noch nicht draften. Mal schauen. Ich habe da auch einfach noch nicht die Informationen, um mich da irgendwo hin festzulegen. Also ganz, ganz interessant.
Ja, es ist auf jeden Fall noch ein langer Weg, vor allem für Michael Penix. Und wir werden nächste Woche, kann ich schon mal vorwegnehmen, werden wir über die overrated und underrated Spieler, die momentan in Mockdrafts stehen, sprechen. Ich weiß nicht, ob Michael Penix dabei eine Rolle spielt, aber auf jeden Fall werden Namen, die momentan sehr breit kursieren, werden dabei eine Rolle spielen, denn wir versuchen das Ganze einzuordnen, was wir davon eigentlich halten und warum wir auch teils verwundert sind, dass Spieler bereits diesen Hype erfahren. Michael Penix ist aber ein Spieler, ich sag mal, ich könnte mir gut vorstellen, dass der, wenn der beim Senior Bowl, und das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass er das hinkriegt nach dieser Woche, ein gutes Spiel macht, vielleicht sogar der Most Valuable Player wird des Senior Bowls, dann stehen die Chancen gut, dass er nächste Woche eben eine Menge Hype kriegt. Und nur damit wir das vielleicht auch im Vorfeld schon einordnen können, haben wir jetzt über ihn gesprochen. Wir gehen jetzt einfach mal die Position weiter durch, will dich jetzt aber nicht,
Doch, hört sich gut an, lass das machen,
ja. Heißt ja nicht zwingend, dass du für jede Position einen hast, habe ich auch nicht. Hast du einen Running Back, der dir besonders aufgefallen ist? Nein.
Nee, finde ich auch schwierig, grundsätzlich bei All-Star Games. Dann im Spiel, du hattest ja eben Frank Gore angesprochen, siehst du es eher? Ganz witzige Story, ich glaube, dafür haben wir Zeit. Es ist ja im All-Star-Game, auch im 11-on-11, selten so, dass man wirklich live geht. Was heißt live? Volles Tackling, nicht nur Two-Hand-Touch und so weiter und so fort. Wir hatten damals beim ersten Jahr, wo ich beim NFLPA Bowl war, Marvin Lewis da als Coach. Und Marvin Lewis hat am ersten Tag eine 4-Minute-Drill oder 2-Minute-Drill auf live gemacht. Und die Spieler sind wirklich... Also es gab nach fast jedem Rap irgendjemand, der verletzt war. Die ganzen Agents haben draußen gestanden und hatten absolute Angst und dachten nur, Leute, lasst bitte diese Live-Period jetzt hier rumgehen. Und das gibt's bei All-Star-Games eigentlich nicht. Das war deswegen so lustig, also für die Spieler, die es dann teilweise verletzt haben. Da war auch, soweit ich weiß, keine schlimmen Verletzungen dabei. War es natürlich nicht so lustig, aber Marvin Lewis, der so als typisch harter Hund AFC North, ja klar, coach ich dieses All-Star-Game und dann einfach eine Live-Period da einbaut, wo dann wirklich voll getackelt wurde und so, nachdem die Jungs alle erstmal ja fast 2 Monate kein Football mehr gespielt haben. Das war irgendwie lustig. Aber genau, Running Backs
für mich. Würde die Raiders-Fans freuen, wo du das gerade sagst, weil Marvin Lewis jetzt ja bei den Raiders wieder zurück in der National Football League als Senior Assistant, glaube ich, als Berater da zusätzlich. Also ja, scheinbar
Assistant Head Coach. Assistant Head Coach, oder?
Ja, Assistant Head Coach, genau, richtig.
Hat mich auch gefreut.
Assistant Head Coach von Antonio Pierce. Und wer Pierce an der Seitenlinie dieses Jahr gesehen hat, kann sich auf eine bestimmte Gangart bei den Raiders im nächsten Jahr freuen.
Ich freue mich mega auf die Raiders. Also nicht nur, weil ich Marvin Lewis auch persönlich mag, aber auch Antonio Pierce, was der letztes Jahr da geleistet hat. Als 49ers-Fan natürlich schwierig, aber da sind wirklich einige Individuen in der Organisation, mit denen ich sehr sympathisiere, hoffe. Vielleicht wird das mein AFC-Team nächstes Jahr. Ich suche ja immer so ein bisschen nach einem AFC-Team vor der Saison. Vielleicht werden es die Raiders. Letztes Jahr waren es die Patriots und es hat überhaupt nicht, es war ja wirklich furchtbar. Also die nehme ich erstmal nicht mehr. Oder vielleicht auch doch.
Ja gut, die Raiders, deine 49ers haben ja auf jeden Fall die Chance, nächste Woche im Stadion der Raiders den Super Bowl zu gewinnen. Und wenn das klappt, glaube ich, dann darfst du auch mit den Raiders sympathisieren, weil was Schlimmeres kann, glaube ich, aus Raiders Sicht gar nicht passieren. Oder sagen wir so, für die gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als gerade, dass die Chiefs und die 49ers in ihrem Stadion um den Titel spielen. Das ist so Worst Case einfach.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich hart. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und in derselben Woche holen die Chargers dann auch noch Jim Harbaugh gefühlt. Ja, ja. Wo ich mich ja auch nochmal entschuldigen muss. Also Dean Spanhouse, an dieser Stelle ziehe ich den Hut. Habe ich euch nicht zugetraut. Sehr, sehr stark.
Nee, das haben wir beide nicht. Das stimmt. Habe ich auch tatsächlich haben wir das auch kurz angeteasert, in der anderen Folge von Football Quark diese Woche, als wir über die neuen Trainereinstellungen gesprochen haben, habe ich mit Torben, da habe ich das auch erwähnt, dass mich das doch sehr überrascht hat. Ich habe tatsächlich gedacht, er benutzt das nur als Hebel in Michigan und die Chargers werden da nichts Glaubwürdiges anbieten. Aber ja, so kann man sich täuschen.
Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, also ich glaube, wir haben ja ein bisschen Zeit noch. Du lachst.
Wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Das ist unser Podcast. Klar.
Wir haben es überhaupt nicht geplant, aber wir haben auch einfach eine Weile nicht mehr gesprochen. College Football gerade mit den Coaches, die da abwandern. Wir haben Jeff Heffley gesehen, wir haben Jim Harbaugh gesehen, wir haben Nick Saban gesehen, der retired. College Football hat ein Riesenproblem mit NIL und mit dem Fakt und mit der Tatsache, dass alle Spieler immer unrestricted free agents sind. Und das ist ein Stress, den viele Coaches einfach nicht mehr mitmachen können und wollen. Also gerade bei Jeff Heffley, die Äußerungen, ich habe auch einen Kumpel bei Boston College, aber das hat mich, ich will schon fast sagen, als College-Football-Fan wirklich schockiert. Und ich denke, da muss auch in Zukunft was getan werden, damit die besten Coaches nicht in die NFL gehen, um da Coordinators zu werden, sondern dass man wirklich so Coaches wie Jim Harbaugh, die finde ich für den Sport, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber für College Football extrem wichtig waren. Auch Nick Saban, der vielleicht in einem anderen Environment auch einfach noch mal länger dran gehängt hätte, der sich jetzt aber, glaube ich, auch gesagt hat, mit diesem ganzen Durcheinander und dieser ganzen Arbeit, da habe ich die Energie nicht mehr für. Und das war früher ganz anders, da hat man seine Leute rekrutiert und dann sind die vielleicht als Grad Transfer noch mal weggegangen. Aber mittlerweile ist es wirklich das Recruiting des eigenen Teams, was, glaube ich, vielen Coaches, die im Endeffekt Football coachen wollen, nicht mehr passt und was auch nicht mehr zeitgemäß ist und weshalb auch sich College-Football-Teams wie NFL-Front-Offices aufstellen mit einem GM, mit einem Director of Player Personnel, mit Scouting-Departments, die diese ganzen Dinge handeln können, weil das einfach, was früher alles der Head Coach gemacht hat, das ist... Da musst du schon, also viele Head Coaches arbeiten schon im College Football viel, viel mehr, als was man sich vorstellen kann. Aber ich glaube, was da mittlerweile los ist, das ist zu krass für viele.
Genau, Nick Saban hat das in seiner Retirement Speech auch angesprochen und auch direkt so definiert, indem er gesagt hat, er habe keine Lust oder ihm fehle die Motivation. Den genauen Wortlaut kriege ich nicht wieder. Mit jungen Spielern zu arbeiten, versuchen sie aufzubauen, wenn er nicht weiß, ob sie morgen noch da sind. Und das ist etwas, was er halt vorher nicht kannte und das ist auch das, was ihm an der Arbeit im College Football immer die meiste Freude bereitet hat, Spieler aufzubauen und zu entwickeln und am Ende eben die meisten Draft Prospects, ich glaube, die Teams halt je hervorbringen konnten, gehabt zu haben, ne? Und das ist in den letzten Jahren halt auch abgefallen. Wir springen natürlich hin und her gerade in den Themen. Das ist sicherlich auch nochmal was wir in der Offseason oder Richtung Saisonvorbereitung auf die neue Saison aufbauen können. Sicherlich hilft das jetzt gerade auch aus Sicht des Drucks, den die NCAA bekommt, dass beim Senior Bowl und so weiter oder dass wir im Draft nicht die Masse an Talent haben, denn das wird der NFL nicht schmecken und die NFL wird da klare Worte finden, auch in der Ansprache der Nachwuchsabteilung. Ob die NCAA sich das dann so gefallen lässt, ist was anderes, ne? Aber sicherlich wird da das ein oder andere Wort in Richtung NCAA fallen, dass sie das endlich verdammt nochmal in den Griff kriegen müssen, weil so wie es momentan läuft, schaden sie damit dem kompletten Sport und ich meine, die können am College machen, was sie wollen, aber wenn es halt letztendlich auch in der Talentdichte in der National Football League mangelt und das Produkt schlechter wird, weil die NCAA solche solche Regelungen nicht treffen kann, dann wird da sicherlich auch mal ein Hammer fallen.
Ich glaube wirklich, wo der Druck herkommen könnte oder sollte, ist von den Netzwerken, also von CBS, ESPN, Fox, wie auch immer, weil wer sind denn die Gesichter des College Footballs? Sind meistens Coaches, weil Spieler, gerade die richtig guten Quarterbacks, spielen meistens für 2 Jahre. Und wenn man da wirklich jetzt weiterhin diese Big-Name-Coaches verliert, finde ich, dass das dem Sport halt sehr, sehr viel schadet. Und diese Coaches ja auch, Nick Saban, nicht nur in Alabama, sondern in der ganzen Nation über 10, 15 Jahre halt die Identifikationsfigur für College Football, aber halt vor allem auch für Alabama war, weil der Coach und der Head Coach meistens so das ist, was bleibt, weil es da ja auch in normalen Zeiten alle 4 Jahre diesen Turnover gibt. Und ich glaube, dass da dann auch irgendwann mal vielleicht für die Leute in den Networks, die es verstanden haben, Druck kommen könnte. Würde ich mir sehr wünschen. Wie gesagt, ich habe auch Freunde, die im College Football arbeiten. Die sind jetzt keine Head Coaches, aber da ist man sich recht einig, was die Probleme sind und dass da was getan werden muss.
Gut. Wide Receiver, Senior Bowl.
Ja, da habe ich tatsächlich 3. Ich gehe sie einfach mal durch. Also einmal Roman Wilson. Wir haben schon sehr, sehr oft über Roman Wilson gesprochen, den Michigan Receiver. Ich freue mich, dass er jetzt beim Senior Bowl so krass war, weil ja ich ihn wirklich seit Jahren schon gut finde und er dieses Jahr jetzt wirklich diesen Step nochmal gemacht hat. Für mich ein Day-2-Pick, ein bisschen undersized, aber den Speed, den er mitbringt, das Route-Running, super Hände. Ich glaube, der hatte auch One-Handed-Catches, die dabei waren, absolut spektakulär. Für mich ein sehr guter Spieler, der jetzt endlich so ein bisschen auch diesen Hype bekommt, den er verdient hat. Hat ja am Donnerstag nicht mal mehr trainiert, weil er gesagt hat, ich habe mit allen gesprochen, ich habe ja über 2 Tage gezeigt, was ich kann, ich bin einer der Top-Receiver oder natürlich gibt's da so diese erste Gruppe mit Romo Dunze und Marvin Harrison Jr., aber so in der Gruppe danach ist vielleicht schon mit mir zu rechnen. Und dann sehr ähnlich, Georgia Wide Receiver Ladd McConkey. Auch jemand, der immer so ein bisschen als Spaß hier Patriots Pick in der 6. Runde, was ich immer mal gesehen habe, wo ich dann irgendwann gesagt habe, Leute, in der 6. Runde, also da müssen die Patriots schon irgendwo in der 2. Runde zuschlagen, weil Ladd McConkey ist ein super Route Runner, war das bei Georgia, der hat legit Speed, der wird im 4-4er-Bereich seinen 40-Yard-Dash laufen. Wie gesagt, die Routes waren absolut krass, auf jeden Fall so ein bisschen was die Patriots früher mochten von ihren Slot-Receivern. Aber Ladd McConkey kann auch noch mehr, hatte spektakuläre Catches dabei. Und für jemanden, der damals bei Georgia ein Walk-On war, auch einfach eine sehr, sehr coole Story, dass er sich jetzt hier beim Senior Bowl endgültig zeigt. Und ja, denke ich jetzt auch aus keinem Mock-Draft, der über 2 Runden geht, rauszudenken wird und vielleicht sogar in die späte 1. Runde sich reingespielt hat. Dasselbe gilt für Roman Wilson. Also ich möchte jetzt ihn nicht nur als Day-2-Pick abstempeln, aber ja. Und dann noch Malachi Corley von Western Kentucky, jemand, der zu Recht auch sehr viel Hype schon vor der Saison bekommen hat für einen Small Schooler, der ja letztes Jahr der NCAA Receiving Leader war. Jemand, der immer wieder auch Debo Samuel Comparisons bekommt und das, finde ich, auch gezeigt hat. Also er ist so dieser kleine, nicht mal 6 Foot, aber eben 210, was er, glaube ich, wiegt. Körpertyp so ein bisschen wie Debo Samuel, ein bisschen kürzer vielleicht. Dabei trotzdem guter Route-Runner ist, der Junge fängt alles. Wie gesagt, bei Western Kentucky jedes Spiel gefühlt 10, 15 Targets bekommen. Aber dann vor allem halt, was er nach dem Catch macht, ist das, was ihn special macht. Und Teams, die diesen, das heißt immer, die Design-Touch-Spieler suchen, die werden auf jeden Fall, denke ich mal, Malachi Corley sehr, sehr hoch auf dem Board haben. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass er so ein einzigartiger Spieler ist, dass er wirklich noch höher gedraftet wird, als wir das alle erwarten, kann mir tatsächlich auch einen First Round vorstellen, weil es gibt danach niemanden, der ein ähnliches Skillset hat, meiner Meinung nach. Also nicht in dem Kaliber Spieler. Bei manchen anderen, wenn du jetzt unbedingt einen von Roman Wilson oder Ladd McConkey bekommst, dann oder bekommen willst, dann wird vielleicht Roman Wilson gedraftet und dann weißt du, okay, jetzt muss ich Ladd McConkey draften. Aber wenn du diesen Spieler Malachi Corley willst, da gibt's keinen zweiten, der ein ähnliches Skillset hat. Deswegen, ja, ich bin da echt mal mega gespannt.
Ja, unbedingt. Wen ich an dieser Stelle noch habe, und ich habe nicht vergessen, was du letztes Jahr über Tank Dell gesagt hast nach seinem Senior Bowl. Weil er die One-on-One-Drills so dominiert hat. Weißt du das noch?
Ja, ich war kein großer Fan von Tank Dell.
Der war nicht so schnell und One-on-Ones kann man ja auch eigentlich, hat man da als Wide Receiver ja auch immer den Vorteil, da sieht man halt einfach gut aus. Das war so ungefähr dein Wortlaut und ganz ehrlich, du hast ja auch recht damit. Es ist ja nicht so, also er hat tatsächlich nicht so schnell getestet. Ne? 4.49 vor der Yard Dash ist bei seinen Körpermaßen kein Topspeed. Und es ist ja auch so, dass du in One-on-One-Drills halt einfach den Riesenvorteil hast. Also im Endeffekt hast du ja das Richtige gesagt. Die Conclusion war am Ende aber eben die falsche, weil Tank Dell natürlich schon in der NFL jetzt richtig, richtig gut spielt. Ich weiß, es brennt in den Nägeln, du musst jetzt was dazu sagen.
Das habe ich natürlich auch gesagt, weil man ja immer schon mit einer Meinung in so ein Event reingeht. Und ja, also ich stehe zu meiner Eval, zu Tank Dell, aber er hat sicherlich sehr, sehr gut als Rookie gespielt, auch perfekt von der Offense eingesetzt, muss man sagen.
Ey, du liegst mal gut, du liegst mal daneben und das ist ja auch folgerichtig. Alles gut, dafür sitzen noch ein paar Leute mehr in so einem Scouting-Department und wo sich Meinungen vermischen und wir wissen alle, dass auch nicht alle dasselbe von Tank Dell gehalten haben, was die Houston Texans von ihm gehalten haben. So, wenn ich tatsächlich aber, und deswegen spreche ich Tank Dell an, obwohl er wesentlich größer ist, Ricky Pearsall von Florida, der hat durch richtig interessante Cuts und sehr explosive Schritte, die er dann immer gemacht hat nach seinem Richtungswechsel, hat er mir jetzt in der Senior Bowl Woche gezeigt, dass du musst am Ende eben keine 4-4 oder noch schneller laufen, um ein guter Receiver in der NFL zu sein. Amon-Ra St. Brown, Cooper Kupp, das sind alles gute Beispiele dafür. Selbst Davante Adams ist, glaube ich, irgendwo eine fast 4-6 gelaufen. Die können sich aber trotzdem alle konstant von ihren Gegenspielern lösen, weil sie halt so exzellente Roadrunner sind und so explosiv in den Bewegungen sind. Manchmal reichen eben diese ein, zwei Schritte und du musst halt nicht diesen Longspeed haben. Und das hat, finde ich, Ricky Pearsall für mich gezeigt, dass er da ein sehr interessantes Prospect ist. Und es zeigt ja auch, er hat auch den Senior Bowl jetzt geskippt. Also er durfte auch schon wieder nach Hause fahren wie Roman Wilson. Scheinbar ist das auch ein Feedback gewesen, was er von den NFL-Teams bekommen hat.
Ja, durchaus. Also Ricky Pearsall für mich so ein bisschen fast ein, ich will nicht sagen Enigma, weil er eigentlich ein sehr guter College-Spieler ist, wo ich dann immer gedacht habe, reicht das für einen zweiten Tag in der NFL? Ja, dann eher da gelandet bin, wo ich gesagt habe, boah, nee, wahrscheinlich eher ein Rollenspieler in so einem Receiver-Raum, Day-3-Pick. Jetzt mit einem guten Senior Bowl, also ich glaube, du solltest seinen Speed auch nicht unterschätzen. Der wird unterhalb der 4-5-Marke laufen, von allem, was man hört. Von daher, ja, durchaus interessant.
Und dann, finde ich, reden wir wirklich von einem Spieler, der sich absetzen kann. Und dann sollte man nicht den Fehler machen und ihn eben aufgrund schwächeren Quarterback-Spiels zum Beispiel schlechter zu bewerten. Ne? Das steht ja auch für Malakai Corley, der einfach natürlich nicht die Competition hatte. Und Ricky Pearsall, und ich finde die Vergleiche da mit Cooper Kupp, mit St. Brown halt sehr interessant, weil du einfach, auch die Spieler haben ein Downgrade bekommen dafür, dass sie an entweder kleineren Schulen waren, keine guten Quarterbacks waren, nicht so produktiv waren. St. Brown stand halt im Schatten von Michael Pittman, warum auch immer, ne? So.
Was?
Und wenn du halt jetzt aber beim Senior Bowl mal siehst, so isoliert, was diese Spieler können, dann sollte man das honorieren und als gute NFL-Teams, die halt immer wieder gute Receiver draften, hallo Patriots, sollten sich mal damit beschäftigen, also die Teams, die das halt nicht tun, sollten sich damit mal beschäftigen und gucken, okay, gehen wir mal weg von Statsheets und von dem, was wir an vorgefertigter Meinung über den Spieler haben und gucken uns einfach mal an, was der gerade hier isoliert im Senior Bowl präsentiert und checken das mal auch über Combine und später auch Pro Day nochmal auf Herz und Nieren ab, ob das nicht für uns einen frühen Day-2-Pick wert ist, weil das kann für uns der nächste Go-To-Guy werden in diesem Team.
Und ein mega Beispiel sind auch die Packers und ein Stück weit auch die Chiefs, also vor allem die Packers, die ja mit ohne First-Round-Pick, aber eben mit einfach guten Spielern, die teilweise in der vierten, fünften Runde geholt haben, sich ein sehr guten, ausgewogenen Receiver-Room, fast nur aus Rookies und Second-Year-Playern aufgebaut haben, dazu noch zwei Rookie-Tight-Ends und so weiter und so fort, also ohne First-Round-Draft-Capital dafür aufzuwerten. Oder die Chiefs, die, glaube ich, in der zweiten Runde Rashee Rice bekommen haben, der jetzt da so ein bisschen der Nummer-1-Receiver ist. Also da, das gab es auch in den letzten Jahren immer schon mal. Und auch diese Klasse hat, glaube ich, viele von den Spielern, die in der richtigen Situation mit dem richtigen Quarterback, auch in der richtigen Offense, einfach das Talent haben, um da auch sehr, sehr produktiv zu sein. Und dazu brauchst du keinen First-Round-Pick auf einem Wide Receiver zu nutzen. Natürlich gibt es Top-Prospects, die auch dieses First-Round-Pick wert sind, aber je nachdem, wie man seine Offense sieht und wie Coaches das auch schematisch sehen, kannst du tatsächlich mit diesen Day-2 und tatsächlich auch Day-3-Picks dir einen sehr guten, ausgewogenen Receiver-Room aufbauen.
Gutes Wort. Die Wide Receiver haben wir damit auch abgehakt. Ich weiß, wir hatten mit so Trey McBrides und so auch immer wieder spannende Tight Ends. Ist das in diesem Jahr auch bei dir so oder ist da jetzt gerade kein Gewinner des Senior Bowls, ist, glaube ich, das richtige Wort.
Für mich ist es Theo Johnson von der Penn State, jemand, über den wir auch im Podcast, soweit ich weiß, schon länger sprechen, der ja einfach immer wieder auf Tape gezeigt hat, wie athletisch er ist, wie physisch er ist, also auch tatsächlich noch jemand, der diese traditionelle Y-Rolle à la George Kittle spielen kann, der ja jetzt leider in dieser Penn State Offense nie so gefeatured wurde, die ja auch nicht wirklich, was das Passing Game angeht, explosiv war, alles andere als das, aber jetzt beim Senior Bowl hat er es, glaube ich, gezeigt. Der Junge wird auch beim Combine, werden wir nochmal über ihn sprechen, weil er sehr, sehr gut testen wird, vor allem sein 40-Yard-Dash, da freue ich mich sehr drauf. Seine Physis als Blocker ist super, bringt für mich vom Skillset her alles mit, was du als Tight End brauchst, Catch-Radius und so weiter und so fort. Das heißt, Theo Johnson, freut mich sehr, dass er es jetzt endlich beim Senior Bowl da mal zeigen konnte und, glaube ich, da auch jetzt den nötigen Hype, wir warten nochmal die Combine ab in einem Monat, aber dann auch bekommen wird, weil der Junge bringt alles mit für einen NFL-Tightend und für einen richtig guten Pro-Bowl-Tightend.
Wunderbar, dann schließen wir die Offense ab mit der Offensive Line, denn ich habe jetzt zu den Tightends nichts mehr zu sagen und da mache ich dann mal weiter. Wer mir Freude bereitet hat jetzt in der Senior Bowl-Woche, ist tatsächlich Tyler Guyton von den Oklahoma Sooners. Wir sprechen hier von einem Spieler, der vor einem Jahr noch nicht mal Starter war, der zu Oklahoma gewechselt ist.
Es ist ja noch krasser. Der war bei TCU als OT/Halfback oder H-Back als im Roster. Das kann man wirklich noch mal nachgucken.
Ja, 2019er Roster. Danke.
Im 2019er Roster oder so. Krass. Der kam ja von der TCU. Ja, red weiter. Ich habe auch gleich noch zwei, drei Sachen zu dem, ja.
Ganz wichtig. Ich weiß noch, als Lincoln Riley an die USC gewechselt ist und Bill Beddenbaugh ein paar Tage später sagte, ich bleibe. Und das war für mich der Moment als Sooners-Fan, alles wird gut. Weißt du, es war echt der Panic-Mode ab dem Moment, wo Lincoln Riley zu USC gewechselt ist. Aber als ich wusste, dass Beddenbaugh bleibt, der Offensive-Line-Coach ist, seit Jahren, da wusste ich, okay, wir haben eine Basis, eine Substanz, die dieses Team halt weiterhin tragen wird. Diese Offensive Line wird halt weiterhin auf absolutem Top-Level performen. Und Guyton ist ein Beispiel, quasi das Paradebeispiel. Der hat jetzt ein Jahr lang, hat er jetzt gestartet auf Right Tackle. Und der hat jetzt beim Senior Bowl bewiesen, wie ich finde, dass er Potenzial hat, in Bereiche vorzustoßen, die ihm, glaube ich, viele vor einem Jahr oder auch selbst vor einem Vierteljahr nicht zugetraut haben. Guyton für mich einer der Riser. Also der könnte am Ende, ich will mich da nicht drauf festnageln lassen. Vielleicht ist mein Hype gerade auch zu groß, aber nach dem, was ich jetzt gesehen habe, wäre ich nicht überrascht, wenn Tyler Guyton am Ende sogar in der ersten Hälfte der ersten Runde gedraftet wird. So. Davon reden wir gerade, von diesem Aufstieg. Und dann zeigt es eben auch, wie krass diese Senior Bowl-Woche ist. Zion Johnson ist, glaube ich, der Letzte, der diesen krassen Sprung gemacht hat, als er im Senior Bowl in dieser Woche einfach brillant als Offensive Lineman gespielt hat. Und Guyton könnte der nächste große Profiteur sein, der ja nicht nur First Round, sondern vielleicht sogar in der ersten Hälfte der ersten Runde gedraftet wird.
Genau, also Guyton wird auch, ist auch wieder jemand, der charakterlich einfach sehr, sehr gutes Feedback bekommen wird. Ich habe auch mittlerweile einen ganz guten Kontakt nach Oklahoma. Da wurde mir vor 2 Jahren auch mal über Tyler Guyton erzählt, dass der, was Work Ethic und so weiter angeht und auch noch ein Freak-Athlet ist. Und ich mir ihn dann auf Tape angeguckt habe und dachte, nee, lass mal. Mittlerweile ganz anders. Der ist 6'7", Freak-Athlet, wie es schon heißt. Der ist so viel besser geworden, einfach in diesen 2-3 Jahren mit Bill Bedenbaugh. Und für mich, also ich glaube auch nicht, dass der aus der ersten Runde rauskommt, weil die Arbeitsmoral, die Einstellung, alles, was da dazu gehört, halt eine 1+ ist. Und ja, ich mir auch vorstellen kann, dass Teams, die sagen, boah, vielleicht ist er im ersten Jahr jetzt nicht direkt ein Top-Starter, aber den mit unserem guten O-Line-Coach, lass die ein bisschen zusammenarbeiten. Ich glaube auch Tyler Guyton hat sich sehr, sehr viel geholfen. Und wir haben die beiden Top-Tackle in der Klasse und ich glaube danach könnten wir schon Guyton sehen, also es wird mich nicht
genau wundern. Genau das ist der Spot. Du hast mit Joald und mit Fashanu hast du die beiden Frontrunner für die Position. Auch dort wird es eine Diskussion geben, die wir vor einem Dreivierteljahr schon geöffnet haben, indem wir gesagt haben, vergesst den Joald nicht. Der ist wahrscheinlich sogar besser und siehe da, mittlerweile liest du kaum noch einen Mockdraft, wo er nicht vor Fashanu landet. Und dann reden wir eben von diesem dritten Platz dahinter für Guyton. Wer für mich noch ein Plug-and-Play-Starter ist und das jetzt einfach auch nochmal beim Senior Bowl
bewiesen hat. Warte, jetzt sage ich's, bevor du es sagst. Jackson Powers Johnson.
Ja.
Das waren auch genau. Meine beiden. Ja, hau raus. Aber ich wusste, das kommt.
Ja, der musste auch kommen. Ich meine, kurz mit dem Hammy an der Seitenlinie hat jetzt, glaube ich, auch am Ende, macht er nicht mehr weiter. Das Ding ist, während du auf Offensive Tackle gerne die Freaks haben möchtest, die Spieler, die alles wegblocken, willst du drinnen, willst du Spieler haben, die konstant die nächsten 10 Jahre die Position bekleiden können. Und bei allem, was du im Tape und jetzt auch nochmal beim Senior Bowl gesehen hast von Jackson Powers Johnson, 1,90 groß, über 150 Kilo, der ist 20 Jahre alt und spielt so souverän die Position. Du weißt einfach, wenn du einen Quarterback mit einem Center paaren willst für die nächsten Jahre, dann ist Jackson Powers Johnson Spieler, den du einfach nehmen musst, den du holen musst und wo du dir halt nur die Frage stellen musst, ab wann ist der Zeitpunkt, wo ich Gefahr laufe, dass ich ihn nicht mehr kriege, weil das ist der einzige, also der Draft-Spot wird bei Jackson Powers Johnson, glaube ich, nicht darüber definiert, wie gut er ist, sondern ab wann das Team, was ihn haben will, die Situation zu gefährlich sieht, als dass er weg sein könnte. Das kann frühe zweite Runde sein, das kann tatsächlich auch schon in der First Round sein, aber ich denke, frühe zweite Runde, gerade wo die Teams, die teils ja dann auch einen jungen Quarterback gerade gedraftet haben, die werden gucken, ob sie den nicht vielleicht direkt mit teamen können und den Mann aus Oregon für ihr Team verpflichten.
Ja, und diesen Center zu haben, das ist extrem wertvoll, wie du schon sagst, für einen Quarterback, aber auch für ein Run-Game. Schiel auch so ein bisschen auf die 49ers vielleicht, die Position upgraden könnten. Und was dann natürlich noch dazu...
Dann sind wir bei einem späten First-Rounder vielleicht.
Und was bei Jackson Powers Johnson dann auch noch dazu kommt, ist, dass er ja selbst, wenn du einen Top-Center hast, auch auf Left-Guard und Right-Guard einfach überragend aussiehst, was du ja auch nicht immer hast. Also meistens sind natürlich die Center, die schwieriger zu bekommen sind, aber selbst wenn du als Team sagst, du hast noch einen Top-Center, kannst du trotzdem noch Jackson Powers Johnson nehmen und stellst ihn auf einen der Guard-Spots und er wird auch da super sein. Du brauchst ja eigentlich keine Gedanken drüber zu machen. Also
Haben wir ja bei Philadelphia gesehen mit Cam Jurgens.
Genau.
Sie haben es ja gemacht. Jason Kelce hat einfach gesagt, ich spiele noch länger. Und dann hat man Cam Jurgens eben so lange auf Right Guard gepackt. Und Jurgens wird 100% wird der nächstes Jahr Center spielen bei Philly.
Und bei dem war es so, und bei Jurgens war es sogar, wo man eher noch gedacht hat, der hat nur Center gespielt, wenig Guard gesehen und so. Und das ist ja bei Powers Johnson überhaupt nicht die Frage. Also es ist, als O-Line-Coach muss ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber machen, wenn ich den Top-Center schon habe. Hole ich Jackson Powers Johnson. Dann spiele er halt auf Guard, weil er das schon kann.
Also. Ich sehe schon, dass die Bears mit ihrem Second-Round-Pick nicht weit kommen. dass das schon gefährlich wird, späte First-Round, dass er dann weg ist. Nun gut, wir haben jetzt gleich schon fast eine Stunde zusammen.
Ich habe auch nur noch zwei Defender.
Du hast nur noch zwei Defender. Ja. Ich glaube, es hält sich auch. Hast du Defensive Line?
Ja,
Defensive
genau.
Tackle, Defensive End, Edge, ja, dann...
Defensive End. Ja, da müssen wir einfach über Darius Robinson von Missouri sprechen.
Ja.
Jemand, der vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber der absolute Riser dieses Events. Auf jeden Fall einer von denen, wir haben das jetzt schon in den letzten Jahren immer wieder gesehen, mit Jermaine Johnson zum Beispiel von Florida State, damals der einen super Senior Bowl hatte. Und ja, Darius Robinson ist ein Power Rusher mit sehr, sehr, der hat so diese Hand Violence, die man eben von diesem Typ Spieler sehr, sehr gerne sieht. Aber ich finde, er hat auch eine gewisse, ich habe ihn immer so ein bisschen als stiff gesehen, aber hat jetzt eine gewisse Flexibilität gezeigt. Ist natürlich kein Von Miller, Bend the Corner Typ Rusher, aber Hand Usage, Hand Placement, aber auch die Explosivität vom Snap sah alles sehr, sehr gut aus und jemand, der wirklich zumindest die ersten Trainings absolut dominiert hat, hat sich auf jeden Fall geholfen und jemand, der sich auch für mich auf meinem eigenen Board, den ich sonst so, ja, vielleicht frühen dritten Tag, also da wird er nicht mehr sein und da, ja, da hat er sich weit, weit, weit drüber weggespielt. Also super Leistung von Darius Robinson.
Ich mag auch seine Mentalität, die Anekdote dazu jetzt zum Senior Bowl. Ja, ich habe ihn auch eher, und ich glaube, dass der Spieler auch tatsächlich eher so mit zu Late-Round-Grades bekommen hat. Also, dass man ihm schon gesagt hat, Junge, das ist so der Bereich, in dem wir uns sehen. Ne? Und was sagt er einfach? Er kommt aus der Nähe von Detroit und er möchte diesen Draft-Prozess so rocken, dass er am Ende zum Draft eingeladen wird. So, er will in Detroit auf der Bühne stehen. Und das spricht eben auch für ein gewisses Mindset, dass du zum Senior Bowl fährst und die Allgemeinheit hält dich gerade für einen, wie du sagst, frühen Tag 3-Pick. Und das ist eigentlich schon wohlwollend. Dann gehst du dahin und sagst halt so, hey, ich gehöre nachher zu den 20 Namen, die man da auf der Bühne sehen will. Ich sag's euch. Und das spricht natürlich, ja, manche mögen sagen, das ist sehr übersteigert, aber das sehe ich nicht. Ich finde, das ist genau die Einstellung, die du als D-Liner brauchst, ne? Die du auch, die dich später auch in Raps bringt, wo du jeden Rap gewinnen willst, ne? Dieses so, es ist mir egal, ob ich gerade gegen Quentin Nelson oder gegen Trent Williams spiele, ich gewinne das, ich kann das, ne? Und das ist etwas, was ich auch noch so mitnehme. Und ja, wen ich auch tatsächlich noch interessant finde, weil er für mich eine enorme Physis einfach mitgebracht hat für Spiel und ein Spieler, der, wenn wir logischerweise letztes Jahr über Will Anderson geredet haben, wenn wir in diesem Jahr viel über Dallas Turner reden, dann haben wir natürlich einen Spieler von Alabama, der ja, der weniger die Achtung findet. Dabei ist Chris Braswell seit Jahren eigentlich ein Garant dafür, dass Dallas Turner und Will Anderson so viele Plays machen konnten. Denn Chris Braswell ist einfach ein enormer Power Rusher, der die Offensive Line beschäftigt, der vielleicht nicht so oft bis zum Quarterback durchkommt, weil er nicht über die Athletik verfügt wie Will Anderson oder Dallas Turner, der aber so konstant Druck und Pressure auf den Quarterback von der Seite macht, dass auf der anderen Flanke halt, also es gibt für den Quarterback halt keinen Weg, wo er hin kann. Und Teams, ich sag mal, die Max Crosby in ihrem Team haben, wo wir vorhin schon mal bei den Raiders waren, ja, den mit Chris Braswell zu matchen, wo du weißt, ich habe auf der anderen Seite eh schon einen Double-Digit-Sack-Guy. Ich kann mir den Luxus ja eh langfristig nicht leisten, zwei solche Granaten im Team zu haben. Aber auf der anderen Seite Braswell dann zu haben, der einfach dafür sorgt, dass Crosby noch mehr Sacks machen kann. Und gleichzeitig wird dieser Mann halt immer Pressure machen. Und das hat er für mich im Senior Bowl nochmal in den letzten Tagen in den Trainings gezeigt. Der hat ja wirklich alles weggearbeitet, was ihm da in die Quere kam. Egal, ob das O-Liner von Michigan gewesen sind oder hier dieser Patrick Paul, da habe ich noch so einen Rap gesehen. den er da komplett vernascht. Das ist schon enorm und etwas, was NFL-Teams sicherlich mal auf dem Zettel haben, weil er von Alabama ist und weil Teams halt beim Tape nicht nur auf einen Spieler gucken. Das machst du halt nicht. Du guckst dir das Tape der Crimson Tide an und du beobachtest in dem Moment mindestens, was die komplette Front 7 macht. Und dir wird auffallen, welchen Wert Braswell für Turner und auch letztes Jahr für Will Anderson hatte.
Stimme dir 100% zu, hab nichts hinzuzufügen. Das ist ein richtig guter Spieler, Chris Braswell.
Gut. Du hast noch zwei, ne?
Einen noch.
Dann, bitteschön.
Ja, das ist, die Story fängt an wie eben, wo ich mal eine erzählt habe, aber ich habe letztes Jahr mal eine iMessage bekommen von jemandem von Toledo, der gesagt hat, du musst dir mal unseren Corner Quinion Mitchell angucken. Und ja, Quinion Mitchell hab mir angeguckt, hab gesagt, super, der Junge wird in der NFL spielen, in Toledo, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall ein Zone-Scheme hatte letztes Jahr in der 2022er-Saison hatte der 5 Picks, gefühlt jedes Mal, wenn er angeworfen wurde, Top-Ball-Skills, super Size, für mich ein durchschnittlicher Athlet, aber genau für diese Cover-4-Schemes und auch 3, die es ja in der NFL gibt, die Teams, die sehr, sehr Zone-basiert sind, ja, irgendwann am frühen dritten Tag, Top-Pick, dann arbeitet er dieses Jahr in der Off-Season, ist jetzt viel athletischer, viel explosiver, eigentlich hat ihm niemand mehr angeworfen, deswegen auch dieses Jahr nicht so viele Picks, weil er einfach die eine Seite des Feldes komplett zugestellt hat und geht jetzt zum Senior Bowl gegen richtig gute Competition und zeigt es da eben auch. Also der Junge kann Press, der Junge kann Off-Man für einen großen Corner ganz gut, Zone kann er sowieso, da hatten wir nie Fragen, im Run-Support ist contributed der, wir haben ihn jetzt schon vorm Senior Bowl so langsam dann in der ersten Runde gesehen, ich glaube, das hat sich, es würde mich wundern, wenn er da nicht bleibt und sehr, sehr cool für Toledo und ja, ein Corner, der manchmal ist es immer wieder cool zu sehen, wie landet so ein Junge bei Toledo, aber es ist halt eben auch die Entwicklung, die er gezeigt hat jetzt und technisch ist er gut, überragende Ballskills, wie gesagt, für mich ein First Rounder.
Ja, war auch mein Favorit, ist jetzt auch der letzte Defender, den ich noch nennen wollte, Quinion Mitchell oder Quinion?
Ja? Quinion, ja.
Quinion Mitchell, ich finde bemerkenswert, dass er selber nochmal über den Senior Bowl erwähnt hat, dass er dieses Jahr doch der Meinung war, die ein oder andere Interception fallen gelassen zu haben. Und deswegen hat er nochmal intensiv an seinen Ballskills gearbeitet. Also wenn du halt 5 Interceptions in einer Saison machst und dich dann trotzdem nochmal ransetzt, um dich in diesem Bereich zu verbessern, dann hast du es halt auch verstanden, was dazugehört, Profi zu sein. Und das Zweite, was ist, ganz deutlich, meiner Meinung nach hat er das beste Tape bisher, also die besten Raps vom Senior Bowl gezeigt. Bemerkenswert zum Beispiel eine Aktion, da fängt er auch die Interception gegen Brandon Rice. Brandon Rice war es, glaube ich, von der USC. Also die laufen vertikal übers Feld, eine Post-Route und am Ende bringt sich Mitchell einfach in die bessere Position, um den Ball zu fangen. Also er ist derjenige, der besser steht als der Receiver, der einfach nur vertikal läuft. Das ist schon bemerkenswert, was er da macht.
Also für mich hat er sich von Kalen King abgesetzt. Ja, ja. Also für mich das bessere Prospect. Kalen King hatte keine super gute Woche. Und Quinion Mitchell hatte das. Für mich absolut auch in der Cornerback 1-Diskussion. Also je nachdem, wo man Kool-Aid McKinstry, wo man Nate Wiggins vielleicht, der da noch reingehört, sieht. Aber ja, Corner wie ihn, die so vielseitig sind, mit der Size, mit den Ballskills, sucht die NFL, da gibt's nicht viele von. Ja, coole Story und ein super Spieler.
das ist dann auch ein Wort. Also das Beste kommt zum Schluss, ihr habt es gehört. Und ja, jetzt haben wir den Senior Bowl soweit abgefrühstückt. Wie gesagt, nächste Woche machen wir die Overrated, Underrated Prospects und ab dann geht es dann in die Positionsgruppen bis über den Combine. Dann haben wir noch ungefähr rund um 11 Wochen bis zum Draft und wollen diese natürlich damit füllen, dass wir über alle Gruppen einmal intensiv sprechen werden. Also, wenn ihr für den Draft gut vorbereitet sein wollt, wenn ihr wissen wollt, wer die Top-Prospects sind, wer aber auch die namenloseren Spieler sind, dann solltet ihr auf jeden Fall Football Quark und die Stars von morgen hören. Ja, das ist es, glaube ich, dann auch erstmal von meiner Seite. Empfehlt uns weiter und Lorenz, vergiss es nicht, du hast noch das letzte Wort.
Du hast ja eben Darnell Mooney als den Spieler, als Beispiel vom NFLPA Bowl genannt und dabei natürlich völlig Deron Bland, First Team All-Pro, unterschlagen. Also, nein, das ist das letzte Wort.